Radio Liechtenstein. Sonntag.
Sonntagvormittag, kurz nach den 11 Uhr, zum Radio Liechtenstein. Sonntag begrüßt sie Petra Matt. Heute, in 7 Wochen, finden die Liechtensteiner Landtagswahlen 2025 statt. Radio L hat ja die vergangenen Wochen im Rahmen von einer Serie die Regierungsratskandidaten und Kandidatin von der VU und der FPP vorgestellt. Seit dem 16. Dezember gibt es jetzt aber noch zwei weitere Kandidaten, die sich für ein Amt in der Regierung zur Verfügung stellen. Beide gehören der DPL, der Demokraten pro Liechtenstein, an. Und ich freue mich, dass ich heute der Parteipräsident und Landtagsabgeordnete Thomas Rehag und der derzeit stellvertretende Abgeordnete Erich Hassler bei uns begrüßen darf. Guten Morgen miteinander.
Grüß Gott auch von meiner Seite an alle Zuhörer und vielen Dank an Petra Matt für die Einladung zu dem Talk.
Ja, ich schließe mit dem Dank an. Grüß Gott miteinander. Ich freue mich, dass wir heute da sein können.
Ja, selbstverständlich. Ihr habt euch jetzt auch bereit erklärt, zum Verantwortung übernehmen für die Regierung. Wenn es denn so weit kommt, ist für uns klar gewesen, dass ihr natürlich auch eingeladen werden bei uns. Und ich muss schon sagen, da habt ihr ja einen rechten Überraschungskuh gelandet am Montag vor zwei Wochen da mit dieser PK. Wie sind die Reaktionen gewesen?
Ja, sie sind gut gesehen, sehr motiviert und wir haben sehr positive Reaktionen gehabt. Wir haben das dann natürlich aber auch von langer Hand geplant gehabt. Das ist nicht so eine Geheimaktion gewesen, wie vielleicht andere das präsentiert haben. Wir haben über lange Zeit natürlich die Regierungskandidatur vorbereitet. Jetzt nicht unbedingt unsere Regierungskandidatur, sondern man hat sich über lange Zeit überlegt, wie sich Demokraten pro Liechtenstein bei diesen Wahlen 2025 positionieren. Und eine Option ist eben gesehen, dass man Regierungsverantwortung übernehmen kann und soll.
Erich Hassler, für eure doch noch junge Parteien sind ja im 2018 gegründet worden, also noch keine 10 Jahre alt. Ist das schon ein richtiger und riesiger Schritt jetzt gewesen, am Montag, am 16. oder ein Highlight?
Ja, es ist sicher ein Highlight. Es ist ein Höhepunkt für alle gewesen, dass wir uns entschieden haben, dass wir auch Kandidaten als Regierungskandidaten aufstellen. Und ich muss sagen, wir haben natürlich ein ganz tolles Team hinter uns. Ohne das wäre es überhaupt nicht gegangen. Oder? Wir haben die 10 Landtagskandidaten aufgestellt und aus diesen Reihen raus haben wir jetzt eben sind zwei nominiert worden als Regierungskandidaten.
Wieso gerade jetzt? Wieso habt ihr jetzt gerade jetzt bei diesen Wahlen und vor allem jetzt auch in diesem Zeitpunkt das Gefühl, jetzt ist der richtige Moment?
Ja, ich denke, es hängt natürlich ganz klar mit unserem hervorragenden Landtagsteam zusammen. Wir haben ein sehr gutes Landtagsteam können zusammenstellen und das Team hat sich dann schlussendlich Gedanken gemacht, wie man jetzt an diesen Landtagswahlen auftritt und was man überhaupt bereit ist. Will man weiterhin allein in der Opposition operieren oder will man auch Verantwortung übernehmen? Und das Team hat gesagt, ja, wir wollen schlussendlich auch unsere Politik in die Regierung hineintragen und sofern das Volk das will, will man Verantwortung auch in der Regierung mittragen. Das ist ein ganz klarer Mehrheitsentscheid gewesen oder ein einstimmiger Entscheid von diesem Team und wir tragen das natürlich gern mit.
Aber ist das so länger im Tun gewesen oder hat sich jetzt das durch Entwicklungen von der letzten Zeit so denn konkretisiert? Ich meine, die Radioabstimmung hat da vielleicht auch einen Einfluss gehabt, wo wir ja gewonnen haben, dass er gesagt hat, ja, jetzt wagen wir es.
Ja gut, also ganz entscheidend ist natürlich mal das Kandidatenteam, die Landtagskandidaten und wenn man dort nicht über eine genügend Anzahl an Kandidaten verfügen kann, dann erübrigt sich natürlich überhaupt die Frage, ob man Kandidaten aufstellen soll für die Regierung.
Das ganze Team hat da mitberaten und zur Erkenntnis gekommen, dass jetzt auch der richtige Zeitpunkt dafür ist. Euer Vizepräsident, der Simon Schächle, hat euch beide als Zugpferde und Legionäre bezeichnet. Sachen Sie sich selber auch so, Thomas Rehag?
Ja, Nein, also Zugpferd in dem Sinn, wir sind bescheidene Leute, jeder gibt das Beste, das ist eigentlich unser Credo. Und so wie wir Politik machen, ich glaube, unser Stil ist ein agiler Stil, ist sicher ein bisschen ein anderer Stil, wie andere Politik machen. Nicht immer ganz zur Zufriedenheit, sage mal, um unsere Leute herum. Wir sind doch sehr agil unterwegs, aber das macht uns extrem kreativ und stark in der Entwicklung von neuen Ideen und Projekten. Wir haben viele Ideen und Projekte in kurzer Zeit können auf die Füße stellen und das ist natürlich dieser Agilität geschuldet. Und vielleicht hat der Simon Schäle dann gemeint, ja, hat er das natürlich gesehen, weil wir natürlich relativ schnell sehr viel auf den Boden bringen können und auch umsetzen können und auch Vorstösse zum Beispiel ausschaffen haben können oder auch Volksinitiativen ausgeschafft haben. Wir sind ein kleines Team gesehen, durch das ist es natürlich sehr, ja, vielleicht noch eine Spur einfacher, um sich abstimmen. Aber die Abstimmung hat immer sehr gut funktioniert und das wird auch in Zukunft gut funktionieren.
Das wäre also das Zugpferd, würde ich mal sagen. Erich Hasler, Sie als Legionär, sagen Sie sich?
Ja gut, man muss halt sagen, wir sind beide, Thomas und ich, wir sind seit 2012 in der Politik tätig. Und wie gesagt, wir sind seit Anfang von dieser Zeit, haben wir ein sehr gutes Gespann bildet und wir verstehen uns hervorragend. Und der Dritte im Bund war der Herbert Delkuch. Auch mit ihm. Er hat unsere Politik ganz gewaltig geprägt in den letzten Jahren. Er ist für uns immer noch ein Vorbild. Leider haben wir ihn nicht mehr motivieren können, noch einmal anzutreten. Klar, er war jetzt auch sehr beschäftigt gewesen mit dieser Abstimmung über die Ausfinanzierung von der staatlichen Pensionskasse. Dort hat ihm sicher auch nicht alles passt vielleicht. Oder? Man hat ihm Vorwürfe gemacht, dass er tun war, hat gesagt. Und dort muss ich halt klar sagen, so wie der Herbert Delkuch arbeitet, er bleibt bei der Wahrheit, er hat alles sehr genau recherchieren. Das sind sicher Vorwürfe gewesen, die nicht gerechtfertigt waren. Aber eben, das hat nicht unbedingt den Ausschlag gegeben, dass er jetzt nur angetreten ist. Er ist klar, ich meine, er ist jetzt auch schon in einem fortgeschrittenen Alter und er hat jetzt bei den anderen natürlich auch Platz machen. Aber wir sind froh, wenn er uns weiterhin natürlich unterstützt.
Aber ja, kann man schon sagen, ich meine, das ist natürlich schon harte Kritik gewesen. Das geht einem schon an die Nieren. Also Politik ist ein hartes Geschäft und man braucht eine dicke Haut.
Ja, das ist so. Also wie gesagt, also am besten ist, und das habe ich auch schon von anderen Politikern gehört, dass man nicht alles liest, was da auf den sozialen Medien gesehen wird oder auch geschrieben wird. Also das muss man können, einfach wegstecken.
Das ist etwas, was sicher auch mit der Zeit, dann, wo man lernt, wo dann vielleicht auch immer ein bisschen besser wird, je länger als man dabei ist. Sie haben es ja vorher schon gesehen, Erich Hasler, sind beide schon länger im politischen Geschäft, sind wirklich keine Unbekannte. Aber was ihr außerhalb oder neben der Politik noch für Menschen sind, was ihr für Interessen habt, was euch ausmacht, neben der Politik her, das kennt man eigentlich gerne so. Und darum hätte ich es eigentlich gern ähnlich halten, wie mit den Regierungskandidatinnen und Kandidaten, die zum ersten Mal antreten, dann im 2025. Und noch gerne ein bisschen mehr über die Privatperson Thomas Rehag und Erich Hasler erfahren, wenn Sie einverstanden sind. Und Erich Hasler, ich würde gerne mit Ihnen anfangen. Sie sind seit gestern 68, herzliche Gratulation, vielen nachträglich Dank. Noch, zum Geburtstag. Patentanwalt, verheiratet, haben eine erwachsene Tochter und einen Sohn und pflegen in der Freizeit gerne ihren Garten, vor allem Töpfelbäume. Aber ihr ganz grosses Hobby ist die Politik. Kann man das in kurzen Worten gesehen so ungefähr zusammenfassen, die Beschreibung von Ihnen?
Ja, damit ist es eine ganz gut umrissen. Ich persönlich bin vermutlich eher ein Familienmensch und dann habe ich natürlich eine Firma. Mein Job beschäftigt mich natürlich stark und daneben bleibt dann auch nur so viel Zeit für andere Sachen. Ich spiele noch Tennis im Tennisclub Balzers. Da habe ich auch noch, seit, wie gesagt, ich bin früher einmal, sind wir 5 Jahre in Balzers gewesen. Und seither bin ich dort im Tennisclub und dort pflege ich immer noch einige Freundschaften und das gefällt mir sehr gut, mit alten Kollegen Tennis spielen, dann Donny Mountainbike wandern und eben natürlich im Allgemeinen bin ich eher ein Familienmensch, der ja, vor allem sich der Familie widmet und wir leben jetzt in einem Generationenhaus, meine Tochter mit der Enkelin bewohnte untere Wohnung. Und so haben wir natürlich jeden Tag ein bisschen Spass mit der Enkelin, wenn wir die sehen können und auch ein bisschen Blödsinn machen.
Neben der Politik also auch noch anderes, wo einem ja so noch auf andere Gedanken bringt. Wie sind Sie denn eigentlich zur Politik gekommen? Sind Sie von Haus aus vorbelastet? Sind Sie aus einem politischen Haus?
Also mein Vater hat sich immer natürlich, ich meine, die ältere Generation ist natürlich immer so gewesen, man hat sich für Politik interessiert. Früher ist es natürlich auch so gewesen, dass man beide Zeitungen abonniert hatte und dann geschaut, was schreiben die einen, was die anderen. Und ich meine, extrem viel politisiert hat man wahrscheinlich nicht daheim, aber es war sicher ein politischer Haushalt schon gewesen. Und ich persönlich, wo man jung ist, und es geht heute vielleicht auch vielen anderen jungen Leuten so, man interessiert sich eben herzlich wenig für Politik. Oder? Das Interesse an Politik ist erst später gekommen.
Bei Ihnen hat es so eine Art ein Erlebnis gegeben, das ausgelöst hat, oder?
Ja, gut, ich meine, ich persönlich bin immer nicht so glücklich gewesen, was so im Landtag abläuft, die Querelen zwischen den beiden Grossparteien. Einerseits tut man sich immer wieder Sachen vorwerfen, auf der anderen Seite tut man ja immer wieder zusammenpäckeln. Und ich hatte dann oft das Gefühl gehabt, dass die Interessen vom Volk zu wenig gut im Landtag vertreten sind. Oder? Also das war sicher eine Unzufriedenheit gewesen, oder? Und dann im Jahr 2012, dort war ja auch so ein bisschen eine schwierige Zeit gewesen. Dort ist es um die Ausfinanzierung von der staatlichen Pensionskasse das erste Mal gegangen. Und dann hat es einen Parteiaustritt gehabt bei der VU. Und ja, und dort hat man dann gesehen, ja, es wird dort eine neue Partei gegründet. Und dann habe ich mich dann einmal dort danach erkundigt und ja, dann hat alles so ein bisschen der Lauf genommen. Da hat es in dem Sinn den Ärmel eingezogen.
Zu dem kommen wir gleich. Vielleicht noch am Schluss. Was sind Sie für einen Politiker? Für was möchten Sie sich einsetzen, sowohl auf Landtagsebene oder dann eben auch in der Regierung?
Ja gut, also ich meine, ich möchte vor allem eine volksnahe Politik haben, dass man die Interessen bei der Bevölkerung stärker in den Mittelpunkt stellt, dass Politik stärker aufs Inland fokussiert und weniger aufs Ausland fokussiert ist. Und ich habe noch das Gefühl, dass mehr schlussendlich von dem Kuchen bei der Bevölkerung ankommen sollte.
Dankeschön mal für die erste Selbsteinschätzung. Zusammen mit dem Thomas Rehag, dem Harry Quadrer und anderen haben Sie den Jahr 2012, Sie haben es vorher erwähnt, ein Jahr vor der Landtagswahl 2013, die Opposition aufgebaut und haben als «Du» die Unabhängigen auf Anhieb 15,3% der Wählerstimme und somit 4 Mandate erreichen können. Sie sind dann bei den Wahlen noch sofort hingekommen. Der Thomas Rehag ist stellvertretender Abgeordneter geworden. Wie ist das gegangen?
Ja, der Erich Hasler hat es gesehen. Im 2012 war es eine sehr bewegte Zeit. Und damals haben mehrere Leute, der Erich Hasler unabhängig von mir auch, und ich natürlich auch, das Gefühl gehabt, es muss jetzt eine andere Politik im Land Liechtenstein einziehen. Ja, auch die Päcklerei, die da immer stattgefunden hat, das hat mir nicht gefallen. Und wir haben dann, ich glaube, wir sind unabhängig voneinander auf Harry Quadrer zugegangen damals und haben nochmal abgetastet, ob es da nicht ein Interesse gibt, um ihre Oppositionsgruppierung zu gründen. Und ich denke, das ist sehr maßgeblich so gesehen, dass man sich dann zwar dort getroffen hat, mehrfach. Am Anfang des Vierten war Erich Hasler und ich natürlich schon dabei gewesen. Und dann hat man dann probiert und einmal abtastet, ob es da überhaupt ein übergeordnetes Interesse gibt, eine Oppositionspartei zu gründen. Das ist dann so passiert. Man hat dann mehrere Leute gefunden, die da die gleichen Interessen hatten. Und dann ist man dann angetreten. Damals dann auch schon der Herbert Elko ist dann auch ein paar Mal dabei gewesen und hat dann auf einen Schlag 4 Sitze können erzielen. Ich bin, wie gesagt, stellvertretender Abgeordneter geworden. Und somit ist eigentlich die Opposition zu den Grossparteien, wo auch Mitte rechts politisiert, in dem Sinn ja, entstanden.
Natürlich ein grosses Aufsehen, oder? Auf einen Schlag gab es 4 Mandate. Haben Sie eigentlich selber mit so einem Resultat gerechnet oder überhaupt Rechner traut?
Nein, nein. Damals ist man davon ausgegangen, dass man vielleicht eine Chance hat, um ein Mandat zu erringen. Man ist natürlich, man hat die Historie kennt und ist davon ausgegangen, dass es nicht so einen riesigen Erfolg war. Und umso grösser ist natürlich die Frage, wo man gesehen hat, dass es tatsächlich einen Bedarf gibt und dass wir nicht nur allein sind, die so denken, sondern dass ein Großteil der Bevölkerung das auch so sieht, dass es eine grössere Gruppe neben den bestehenden Parteien braucht. Und ja, und der Erfolg hat dann eigentlich deren Idee recht gegeben.
Erich Hasler, 2018 ist es dann zur Spaltung gekommen. Der Herbert Delkuch und Sie beide haben sich dann von der DU getrennt und Demokraten pro Liechtenstein gegründet. Ganz kurz, wer oder was hat damals die Krisen ausgelöst?
Ja gut, das hat sich einfach abzeichnet gehabt, dass wir irgendwie grundlegend andere Auffassungen hatten, wie man Politik macht.
Zum Beispiel?
Und, ja, eben, wir sind jetzt eigentlich die, wo wir dann uns da entschieden haben, die DPL zu gründen. Wir sind einfach für eine konstruktive Politik. Oder wir wollen nicht einfach nur irgendwie reklamieren und etwas abprangern, sondern wir wollen natürlich auch Vorschläge machen. Oder? Und ich denke, wir haben jetzt gerade in den letzten 4 Jahren klar bewiesen, dass wir Vorschläge machen können und dass wir vor allem Sachen bringen können, die auch mit Mehrheit im Volk finden. Nicht unbedingt natürlich im Landtag, dort sind wir sehr oft natürlich mit unseren Vorschlägen abgeschmettert, aber in der Zwischenzeit haben wir uns natürlich auch ein bisschen Respekt verschafft mit unseren Vorstössen. Und ja, wie gesagt, die politischen Widersacher müssen sich bewusst sein, dass wir nicht davor zurückschrecken, auch Sachen vors Volk zu bringen. Oder? Und das hat uns doch eine tüchtige Portion Respekt verschaffen.
Die Trennung, kann man glaube ich sagen, war mehr oder weniger schmerzlich gewesen. Es hat auch viel Staub aufgewirbelt und so. Ich möchte gerne nur auf das eigentlich eingehen. Es würde mich nur interessieren, wie ist denn jetzt das Verhältnis zur DU bzw. zum Harry Quadrer heute?
Und mit Harry Quadrer in dem Sinne haben wir keinen Kontakt, aber mit vielen anderen DU-Anhängern natürlich schon. Und das ist auch nicht für uns nicht wichtig in dem Sinn. Wir haben damals, wo die Trennung stattgefunden sind, uns sofort entschieden, dass wir einfach unsere Politik weiterführen. Und ich denke, das haben wir bewiesen. Und für uns geht es darum, dass man Politik macht. Und der Konflikt ist nie im Vordergrund gestanden.
Ja, es ist natürlich auch noch dazu mal so gewesen, dass bei dieser Neugründung von den Demokraten pro Liechtenstein, da sind sicher, also ich würde jetzt mal sagen, 2/3 der DU-Anhänger sind mit uns mitgekommen in die neue Partei. Und im Zeitablauf sind es dann eigentlich noch mehr geworden. Und heutzutage spielt ja DU meines Wissens keine grosse Rolle mehr.
Thomas Rehag, kommen wir zu Ihnen. Sie sind 53 Jahre alt, verheiratet, Unternehmer, lieben Natur, das Radfahren und als Imker vor allem mit Bienen bezüglich der Honig. Im Vorgespräch haben Sie mir gesehen, dass Sie unter anderem auch durch Ihren Neni und seine Biografie, seine Lebensgeschichte prägt worden sind. Was hat das mit dem Neni auf sich?
Ja, gut, ich hatte eine sehr innige Beziehung zu meinen Grosseltern, zu meinem Neni ganz konkret natürlich auch. Er ist 1920 ins Liechtenstein gekommen. Damals war er ein Verdienkind im Bregenzer Wald. Und ja, ich musste dort unter schwierigen Bedingungen leben. Und seine Geschichte hat mich natürlich schon geprägt, weil er immer viel zu erzählen gewusst hat. Er war ein Mann, mein Neni, der sehr viel gewusst hat und eigentlich auch sehr viel erzählen konnte aus seiner Historie. Und er hatte eine sehr interessante Geschichte gehabt. Wie gesagt, er ist 1920 ins Liechtenstein gekommen, zu einer Familie Erne, und hat sich dort sehr wohl gefühlt, gleich, weil ihm ist vorher sehr schlecht gegangen. Und im Liechtenstein ist es dann von einem Tag auf den anderen, er sieht, wie er sei wie im Himmel sei er sich vorgekommen. Ganz eine andere Pflegeelternschaft, die er dort hatte, weil seine Eltern sind ja nicht mehr da gewesen. Seine Mutter ist gestorben und was mit seinem Vater war, weiß man eigentlich nicht genau. Und das hat mich nie geprägt und auch mich irgendwo, wo er mir die Sachen erzählt hat. Er hat ja dann auch noch mal den Zweiten Weltkrieg, hat ja einen deutschen Pass gehabt. Und hat dort auch eine ganz schwierige Zeit erlebt. Und auch wie es dort dazugekommen ist, ist natürlich auch ein ganz schwieriges Schicksal für ihn gewesen, als Individuum im Land Liechtenstein. Und ich sage, es hat natürlich auch mich geprägt in dem Sinn, dass für mich das Gemeinwohl natürlich immer auch abhängig ist vom Wohl vom Einzelnen. Also es muss so um Individuum gut gehen, damit es der Gemeinschaft gut geht. Und ich denke, es kommt vielleicht, es ist vielleicht durchaus aussen entstanden aus dieser Geschichte.
Und, was ist denn eben Ihr politisches Credo, beziehungsweise was hat Ihnen die Geschichte vom Neni mitgegeben?
Für mich ist das Individuum wichtig und ich mache so immer wieder, wenn irgendjemand ein grösseres Problem hat, dann habe ich ein offenes Ohr und ich versuche das aufzunehmen und versuche zu verstehen, wo tatsächlich das Problem ist. Natürlich in der Opposition kann man da nicht konkret und also man kann viele Sachen nicht bewirken natürlich, man ist ein Bittsteller bei der Regierung und kann gewisse Sachen nicht gut steuern. Natürlich kann man nicht jedes individuelle Problem lösen, das ist mir völlig klar. Aber zumindest kann man sich dafür interessieren. Und das ist ein Punkt. Ich interessiere mich, ich bin ein empathischer Mensch und für mich ist, wie gesagt, wichtig, wie es den einzelnen Leuten geht. Und ich habe auch immer ein offenes Ohr für solche Sachen, weil ich auch immer wieder mit so Problemen konfrontiert. Und in vielen Fällen kann ich nichts machen, ganz klar. Ich sage den oder Leuten, da kann ich eigentlich gerne nichts beitragen. Und in anderen Fällen, wo ich halt irgendetwas bewirken kann, dann ich auch Energie und Zeit investieren, auch wenn es vielleicht nur ein Problem von einem Einzelnen adressiert.
Ja, danke. Ich würde sagen, so viel zu Ihnen beiden noch persönlich privat. Bevor wir jetzt eine kurze Pause machen und zum ersten Wunschtitel kommen, schlage ich vor, dass wir es jetzt halt hinter uns bringen, oder? Das Radiothema. Heute sind es genau 2 Monate nach der Abstimmung über die Radioprivatisierung. Ihr habt die Abstimmung gewonnen, daran gibt es nichts zu rütteln. Aber was man in der Zwischenzeit schon auch festgestellt hat, beziehungsweise was sich gesagt hat, dass es halt schon nicht so einfach ist mit der Privatisierung, wie ihr eigentlich immerhin glaubhaft machen wollt. Fakt am heutigen 29. Dezember ist, bislang hat sich trotz intensiver Bemühungen kein Investor finden lassen. Die ersten Verträge sind, beziehungsweise müssen noch vor Jahresablauf gekündigt werden, um frisch zur Erstreckung, die am Radio vielleicht ermöglicht hätte, dann mehr Zeit zu haben, um ein gutes Projekt auf die Füße zu stellen, ist politisch ohne durchgegangen. Sie sind ja heute zu uns gekommen, in die Höhle des Löwen sozusagen, haben bei uns beim Sender ja auch gesehen, wie die Mitarbeitenden arbeiten, wie es ihnen geht und wie sie sich aber trotzdem auch bemühen, das bestmöglichste Programm zu machen. Jetzt haben Sie uns bei unserem letzten Gespräch, Thomas Rehag, am 30. September ja gesehen, dass Sie überzeugt seien, dass sich ein Investor finden lässt und dass die Privatisierungsinitiative keine Abschaffungsinitiative sei. Momentan sieht es leider aber anders aus und meine Frage ist jetzt schon, was jetzt, wie weiter, wo und was sind eure konkreten Vorschläge?
Ja, also Gott, ich würde jetzt nicht der Teufel an die Wand malen. Ich glaube, es wäre
nein, das falsch. Sind Fakten, was ich Ihnen jetzt da aufgezählt habe. Das
ja, hätte man ja lesen können. Dass kein Investor gefunden worden ist bis jetzt. Die Frage ist natürlich immer auch, wie das Radio weiterbetrieben werden muss. Muss es genauso als Radio L weiterbetrieben werden, wie es jetzt ist? Oder kann es allenfalls auch in eine andere Struktur überführt werden. Man hat das bis jetzt noch immer nicht geprüft. Es ist ja auch so gesehen, wir haben am 5. März die Initiative, 5. März 2024 die Initiative eingebracht. Man hat mit uns nie geschwätzt, bis erst nachdem das Volk entschieden hat. Da sind wir einmal eingeladen worden an einen runden Tisch bei der Regierung. Und im Grundsatz hat man noch die Idee noch nie abgeholt.
Und, aber das ist natürlich das ist ja, als History, oder? Was ja. Tut man jetzt? Es geht wirklich darum, wir haben ja auch damals gesehen, Sie sind ja auch noch bei uns gesehen, mit den Mitarbeitern auch noch zusammen gestanden, mit den Mitarbeitenden. Was tun wir jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt ist die Situation so, wie sie jetzt ist.
Ja, aber wir sind Politiker. Ich will jetzt die Geschichte noch fertig erzählen. Im Grundsatz ist es ja dann weitergelaufen. Nachher hat man dann im Dezember Landtag noch einmal darüber geredet. Es hat einen Antrag gegeben, es hat 2 Agendapunkte gegeben, um darüber zu schwätzen. Einmal die Motion zur Privatisierung vom Radio Liechtenstein von der VU. Da hat man die Möglichkeit gehabt und man hat dann die Möglichkeiten nicht genutzt, um darüber zu reden, wie die Zukunft vom Radio Liechtenstein ist, sondern es ist eigentlich nur darum gegangen, wer jetzt denn tatsächlich schuld ist. Und es hat mich extrem gestört an dieser Diskussion.
Mann ist der Landtag, oder?
Mann ist der Landtag, Mann ist auch ein bisschen die Regierung, die ein bisschen den Kopf in den Sand gesteckt hat, obwohl ich jetzt gehört, im letzten Interview hat Sabine Monauni gesehen, dass sie jetzt nach vorne schauen will. Und das freut mich, das ist schon ein gutes Zeichen und das ist eigentlich das einzig Richtige. Und jetzt gilt es halt, die Idee auf den Boden zu bringen, wo sie ja da ist. Man könnte ja theoretisch auch mal eine Ausschreibung machen und die entsprechenden Interessenten offiziell suchen. Und das habe ich einfach bis jetzt noch nie gehört, dass man überhaupt Interessenten sucht. Sie sagen jetzt mir, man hätte noch niemanden gefunden.
Aber man hat halt aber, einfach noch kein Geschäftsmodell.
Ja, ich weiß so nicht, ob man überhaupt jemanden gesucht hat. Ich glaube, man hat auch niemanden wirklich gesucht. Vielleicht hat man in einem kleinen Kreis jemanden gesucht, der da das weiterbetreiben will. Ich kenne die Strategie nicht. Ich kann es gerne beurteilen von außen.
Kann es so sein, dass es im Mai jetzt vielleicht doch noch zu einer Verlängerung kommt? Weil, eben, wie gesagt, die ersten Verträge sind gekündigt worden. Die Zeichen stehen wirklich auf Abschalten momentan.
Ja, es mag vielleicht so sein, aber ob im Mai die Frist erstreckt werden kann, glaube ich, ehrlich gesagt, im Moment nicht. Solange man nicht ein klares Konzept auf dem Tisch liegen hat, hat der Landtag klar gesehen, dass er einer Fristverlängerung nicht zustimmt. Die kann er auch nicht zustimmen, wenn man nicht weiß, für was. Und das ist halt ein Problem im Moment. Und die Regierung schafft jetzt, so habe ich das zumindest gehört im Moment, intensiv an einem Konzept, wie man die Privatisierung kann erreichen. Und ich glaube, das ist schon das Richtige und die Zeit muss man sich jetzt einfach nehmen.
Haben Sie denn, Erich Hasler, Sie sind da ja Federführer gewesen, mit dem Pascal Ospelt. Haben Sie denn gedacht, dass es jetzt am Ende des Jahres so ausschaut, dass man wirklich noch nicht weiter ist, dass es keinen Plan B gibt? Ist euch das bewusst gewesen oder sind Sie auch ein bisschen überrascht, wenn wir jetzt da stehen?
Ja gut, überrascht. Ich muss sagen, ich bin überrascht gewesen, weil man hat einfach auf Zeit gespielt, oder? Von Seite der Regierung, oder? Und man hat nie einen Plan B ins Auge gefasst, oder?
Ich meine, hat man aber auch immer gesehen, man hätte kann.
Ja, schon, aber ich meine, wenn man einfach mit dem Kopf durch die Wand will, dann, ja, dann ist es halt so, oder? Und man hat das Gefühl, es gibt nur einen Weg, oder? Es ist nie so, dass es nur einen Weg gibt. Es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, aber eben, das hat man einfach nicht wollen, partout nicht wollen in Betracht ziehen. Und dann ist es halt so gekommen. Insgesamt, ich meine, ich bin mit dem Pascal Ospelt als Mitinitiant auftreten, oder? Aber es ist nicht jetzt einfach nur unser Projekt gewesen, sondern das ist eine Sache von der DPL gewesen, wo wir gesehen haben, es kann einfach so nicht weitergehen. Und es geht jetzt nicht nur ums Radio L, es geht allgemein ums Medienkonzept.
Richtig, das ist
in der Schweiz, oder? Das müssen wir
das im Land, oder?
Das hängt zusammen. Und ich glaube, wir brauchen eine gute Lösung für unser Land, oder? Ich meine, sie soll nicht 10 Millionen Franken kosten, oder? Aber wir wollen unabhängige, freie Medien, die alle Meinungen kann irgendwie an die Leute bringen.
Es ist sicher
etwas, wo... Ich glaube, das muss man jetzt in das grosse Ganze im Auge behalten und nicht irgendwie irgendeinen einzelnen Kanal. Oder?
Aber die Aussenwirkung, sehen Sie jetzt ja gesagt, es hat noch nie so viel Bericht darüber gegeben, über eine liechtensteinische Abstimmung, wie über die vom 27. Oktober über das Radio L. Und Liechtenstein hat da zumindest aus demokratiepolitischer Sicht keine gute Figur gemacht. Das sind eigentlich alles Kritiker, was da gekommen ist. Das ist halt die andere Seite der Medaille, oder?
Ja gut, also da muss man natürlich sagen, es ist genauso, sagen wir mal, ich kann persönlich nicht irgendwie über irgendein Land berichten oder über die Verhältnisse, wie sie in Amerika sind, wenn man die nicht im Detail kennt. Oder? Und da haben verschiedene im Ausland, klar, tut das Aufsehen erregen. Oder? Aber was dazu geführt hat, dass es zu einer so einer Volksabstimmung kam, ist, das ist ja gar nicht in Betracht gezogen worden. Oder? Und da hat es jetzt irgendwelche Organisationen geht, die sich dann zum Wort gemolden haben, wo man sich fragen muss, woher die denn das überhaupt haben oder ob die einfach angestiftet worden sind, da irgendwelche Mitteilungen zu machen. Oder? Die allerletzte war ja von den Reporters sans Frontières und dort muss ich sagen, das ist für mich persönlich eine relativ dubiose Organisation. Ich meine, die verfasst ja immer wieder einmal Berichte über Liechtenstein, über Medienfreiheit und so weiter und macht ein Ranking. Ich persönlich habe einmal zusammen Bericht, den sie verfasst haben über das Land, wollte ich Kontakt aufnehmen mit dieser Organisation. Die hat den Hauptsitz in Paris. Ich habe mehrfach E-Mails geschrieben. Ich habe nie eine Empfangsbestätigung bekommen. Und da muss ich einfach sagen, so eine Organisation ist für mich einfach dubios, wenn sie dann irgendwann sich zu Wort meldet, aber irgendwo überhaupt nicht erreichbar ist.
Also gut, das hat sie ja auch noch andere gesehen, aber lassen wir es damit bewenden, zumindest jetzt einmal für heute. Wir schauen, wie es weitergeht in dieser Geschichte. Sie haben sich als ersten Wunschsong «Ein Lied aus Liechtenstein» ausgewählt von der Rachel Öri. Da gehöre ich hin. Warum Erich Hassel gerade das Lied?
Ja, also wie gesagt, die Rachel Öri, die wohnt in Ruggell. Es ist eine Künstlerin von da. Und irgendwo ist es ein wunderschönes Lied. Es handelt von unserem Land, von der Heimat. Und dazu gibt es auch noch auf YouTube ein Video mit dem Song, mit wunderbaren Bildern und Szenen vom ganzen Land. Und auch Szenen spielt sich auch gerade direkt neben meinem Wohnort ab, im Kapelleli hier im Rofenberg. Und ja, mir gefällt der Song eigentlich sehr gut und freue mich natürlich, wenn der abgespielt wird.
Komm, Priesche, Mura, Schellaberg, Faduz, Tresabalzer, Tresaberg, Blanca, Ruggell und Cha, das ist Liechtenstein. Jeder sieht der Kui und Ciao, egal ob Kind, Mann oder Frau, sich zu duzen ist normal, in Berg und Tal. Frick, Bick, Gassner, Springer, Säger, Pöhl, Marxer, Kieber, Feger, Hasler, Bieder, Ma, Hasma im Liechtenstein. Da gehör ich hin, muss ich bei meiner Liebsten bin. Mit mir ein anderes Zieb, wie da am Rhein. Da hamelt's mich an, da fühl ich mich nicht allein. Mein Herz, das hängt dran, am Liechtenstein. Bader im Gänglisee, reist du ab im Pulverschnee. Mag schön sein für jung und alt, aber mir wär's kalt. Spazieren im Ruggellried, wo man Iris, Störch und Biber sieht. Da find ich's schön, so gern wie Pföhn. Da gehör ich hin, wo ich bei meiner Liebsten bin. Mit nie'n ein anderes Zieb wie da am Rhein. Da hamelt's mich an, da fühl ich mich nicht. Mein Herz, das hängt dran, am Liechtenstein. Am Schöberg hock ich gern am Hang, geniess der Sonnenauf- und Untergang. Das ist Erholung pur zu ihrer Natur. Falknissen auf Kopf, Gritsch von Lüne, Augstaberg und das Tal Samina. Auf Platte und auf Duas, Kunst nutz Fuss. Die Schwestern schauen auf uns an, der Zoo hat den süß bewahrt. Von der Donnerblick ist Tal phänomenal. Über Gavadura wieder zurück, das Blanken über die Hängebrück. Ah nein, ich gibt's ja nicht, wie blöd. Da gehör ich hin, mit niemand anders zieh, mein Herz, das hängt dran am Liechtenstein.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind eingeschaltet im Radio Liechtenstein Sonntag. Zu Gast heute sind die beiden Regierungsratskandidaten von der DPL, der Thomas Rehak und der Erich Hasler. Meine Herren, lassen Sie uns jetzt doch noch einmal über mögliche Szenarien reden, bei welchen DPL Regierungsbeteiligung anvisieren oder zumindest in Erwägung ziehen könnte. Grundsätzlich, glaube ich, kann man ja mal sagen, es gibt keine fixe Quote, die einem einen Anspruch auf eine Regierungsbeteiligung geben. Es ist alles eine Frage von Koalitionsverhandlungen bzw. von der Anzahl der Mandate, die denn eine Partei hat und mit wem sie am besten kann. Die beiden Grossparteien haben sich diesbezüglich ja schon bei uns auf Radio L geäussert. Die FDP scheint da jetzt mehr empfänglich dafür zu sein als die VU. Wie sagen ihr das, beziehungsweise was wäre für euch denkbar?
Gut, wir würden jetzt einmal zuerst die Landtagswahlen abwarten. Es ist so, dass im 9. Februar das Volk entscheidet, wie sie sich die Regierungszusammenstellung vorstellt. Wir haben dem Volk zu verstehen gegeben mit unserer Kandidatur, dass Demokraten pro Liechtenstein bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, sofern das Volk auch so sieht. Und dann kommt es natürlich auf die pragmatischen Inhalte darauf an, was die VU und die FDP da präsentieren, je nachdem, wie ihre Wahlprogramme aussehen. Wir kennen sie in der Zwischenzeit.
Ich wollte sagen, weil wir kennen sie ja.
Wir haben in beiden Wahlprogrammpositionen, die für uns möglich sind. Also wo
zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel die FDP, die ja ganz klar sieht, dass man keine Steuererhöhungen will und dementsprechend eher auf der Sparseite das System optimieren will. Finanzpolitisch sehen wir natürlich genau gleich. Auch die finanzpolitischen Eckwerte, die sie als problematisch anschauen, die sie wieder eingehalten haben wollen, das sehen wir auch so. Wir haben uns sogar bei der letzten Budgetdebatte stark gemacht für das. Da ist die FDP noch nicht so auf dieser Linie gesehen. Ich glaube, das haben sie sich erst nach dem Budget überlegt, wie sie sich neu positionieren, aber so gibt es Positionen
für uns. Bei der VU?
Bei der VU gibt es natürlich auch Sachen im Bereich Gesundheitspolitik, wo sie Fürsche machen wollen und dort würden wir sicher auch ein offenes Ohr haben dafür, um endlich dort im Bereich weiterzukommen. Bis jetzt haben wir ja dort eine Stagnation gehabt, Kosten steigen, es braucht Massnahmen, man will sich überlegen, ja, was macht noch Sinn, was macht keinen Sinn, um weiter zu finanzieren. Da gibt es überall Punkte. Für uns ist einfach wichtig, dass man sich pragmatisch nah ist und auch auf der sachpolitischen Ebene weiterkommt. Und ohne das macht natürlich eine Regierungsbeteiligung für uns wenig Sinn.
Ihr könnt beiden Wahlprogramm etwas abgewinnen. Mit wem täten ihr lieber? Wo fühlen ihr euch näher?
Also ich glaube, wir haben beide, Thomas und ich, wir haben natürlich eine politische Vergangenheit, aber die ist schon lange vorbei und wie gesagt, wir haben da überhaupt keine Präferenzen im jetzigen Moment. Also wie gesagt, man muss die Abstimmung vom 9. Februar abwarten, schauen, was wir für Resultate haben. Zuerst müssen wir ja Resultate erreichen, dass wir so viel Mandat haben, dass wir einen valablen Gesprächspartner abgeben. Und wenn wir das nicht erreichen, dann erübrigt sich das sowieso. Aber wenn wir es erreichen, dann, wie gesagt, sind wir natürlich offen für Gespräche. Oder wie gesagt, wir wollen alle das Beste fürs Land. Und es geht natürlich auch darum, von den konkreten Punkten, die wir in unserem Wahlprogramm ansprechen, dass dort auch einiges umgesetzt würde.
Zum Beispiel, was ist jetzt auch dort wichtig, wo jetzt die Grossparteien dann auch entgegenkommen müssen und das dann aufnehmen?
Ja gut, also wir denken vor allem, dass man eben bei der Eigenverantwortung zulegen müsste, dass man die Altersvorsorge, dass man dort mehr Anreize schaffen müsste, damit man Altersvorsorge betreibt. Oder? Also da gibt es Verbesserungspotenzial bei der zweiten Säule, auf jeden Fall. Aber vielleicht könnte man auch, also wie gesagt, was mir jetzt persönlich eine Anregung wäre, ist, dass man die dritte Säule würde stärken, ähnlich wie in der Schweiz, oder? Dass man könnte das private Vorsorge, dass man das steuertechnisch würde ein bisschen fördern.
Die Freie Liste hat sich ja gerade auch letzthin geäussert und sie täten grundsätzlich auch Verantwortung übernehmen in der Regierung, aber für sie sei es natürlich ganz wichtig, dass dann auch die und die Punkte wirklich ins Programm aufgenommen werden, den Koalitionsvertrag. Ist es bei euch auch sozusagen ein Conditio sine qua non, dass ihr sagen, also wir tun nur, wenn das und das und das eingeschrieben wird, dass das in der Koalition ein Anliegen ist oder ein Punkt ist, wo man gemeinsam dazu schaut, dass es umgesetzt wird.
Gut, es wird sehr rote Linie geben bei uns, das ist ganz sicher so. Aber Politik besteht natürlich aus Kompromiss. Und man muss natürlich für eine gute Politik auch entsprechend entgegenkommen. Das muss jede Gruppierung in den Koalitionsverhandlungen. Das erwarten wir natürlich auch. Wir haben dann natürlich ganz klare Voraussetzungen, die wir sicher mitbringen würden. Die sind noch nicht genau bestimmt. Unser Wahlprogramm ist ja auch noch nicht verabschiedet. Dort wird es dann klare Eckwerte geben, wo wir sagen, das und das muss eingehalten werden oder das muss umgesetzt werden mit uns, und sonst kommen wir als Koalitionspartner gerne die Frage.
Und gehen ja, in die Opposition wieder.
Dann gehen wir in die Opposition. Ist ja vermutlich sowieso auch ein realistisches Szenario. Wir kennen die Opposition, wissen auch, wie man Oppositionspolitik macht. In den letzten zwei Jahren ist die Oppositionspolitik sogar ja, zum Teil auch im Grossen Haus bereits erfolgreich gesehen. Wir haben den Landtag oder das Parlament können von gewissen Sachen überzeugen, was ja vorher eigentlich gar nicht möglich gewesen ist. Und ich denke, der Respekt ist, wie gesagt, Erich Hassler hat es gesehen, wir haben 4 Volksabstimmungen lanciert, 3 davon haben wir gewonnen. Und das hat uns natürlich schon ein bisschen Respekt gebracht. Und vielleicht hört man jetzt eine Spur früher, wie vorher hat man einfach die Sachen abgewürgt und gesagt, okay, wir haben eh nichts zu sagen. Als Opposition, insbesondere mit 2 Mandataren, kann man natürlich nicht viel erwarten. Das war uns auch klar gewesen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man dann halt die bestimmten Sachen das Gefühl hat, dass das Parlament falsch liegt und man dann das Volk bemüht, und man entsprechend auch Recht überkommt, dann wächst der Respekt im Parlament. Und das haben wir auch gesehen, wenn man die letzten paar Mal auch vielleicht das Parlament mitverfolgt hat, hat sich auch immer wieder mal gefragt, ja, wie sieht denn das beim Volk aus? Man stellt sich die Frage in der Zwischenzeit mehr wie in der Vergangenheit.
Also eben kann man sagen, wie wir es vorher schon am Anfang besprochen haben, aufgrund jetzt, was passiert ist in der letzten Zeit, eben nur mit den 4 Abstimmungen, 3 haben wir gewonnen. Wenn nicht jetzt, wenn denn?
Ja, aber wie gesagt, das hängt natürlich komplett mit dem Team zusammen. Das hat jetzt nicht unbedingt, das ist jetzt nicht, ich glaube nicht, ich zumindest habe es nicht gesucht, ich weiß nicht, wie es um Erich Hassler geht, ich glaube eher auch nicht. Es ist nicht so, dass wir uns vordrängt haben und gesagt, wir wollen jetzt in die Regierung. Das ist überhaupt nicht die Idee, sondern das hat sich entwickelt aus unserem Team heraus, wo das Team gesagt hat, ja, wir wollen die Politik der Demokraten pro Liechtenstein weiterführen, sie soll volksnah und bodenständig sein, wie man uns kennt, und wir wenn die Politik auch in die Regierung tragen, weil man dort einfach noch mehr umsetzen kann, als jetzt noch im Parlament.
Jetzt kommen wir schon zur Wahlprognose. Wir sind schon fast am Ende unserer Stunde. Mit was rechnen wir, was hoffen wir, auf was stellen wir auch ein?
Ja gut, Prognosen sind natürlich in der Politik immer sehr schwierig zu machen. Gut, also wenn jetzt da nichts Außerordentliches passiert in der nächsten Zeit, ich meine, gehen wir natürlich von einem anständigen Ergebnis aus. Also das Ziel ist ganz sicher, dass wir unsere Anzahl Mandate verdoppeln. Schön wäre, wenn man natürlich sicher 5 Mandate könnte erreichen, 2 im Unterland, 3 im Oberland. Und ja, wie gesagt, ich meine, es kommt jetzt halt darauf an, wie stark unser Wahlprogramm auch bei der Bevölkerung ankommt. Also wir versuchen natürlich mit klaren Vorschläge zu kommen, die dem Volk zu gut kommt vor allem. Und ja, wenn das gut ankommt, vielleicht gibt es, wir hoffen natürlich, dass möglichst viele DPL-Wahlzettel durchwerfen, damit wir ja auf eine gute Zahl von Mandaten kommen können.
Wann kommt er denn mit dem Wahlprogramm?
Also das wird erst Anfang Januar, ja, wird das dann vorgestellt. Mhm. Ja.
Kann sie schon ein bisschen etwas sagen, ein bisschen etwas spoilern, wie man so Neudeutsch sieht?
Ja, also wird sicher wieder der Ausgleich der Staatshaushalt ist wichtig, das habe ich schon gesehen. Also der vorsichtige Umgang mit den Finanzmitteln und Reserven sind uns wichtig. Sicher auch eine gewisse Fairness bei den Steuern, also der Sollertrag. Wir haben schon mehrfach probiert, den Sollertrag zu senken. Das wird sicher einer von unseren Punkten sein, wenn wir den Sollertrag senken. Dann die Flüchtlingspolitik muss man besser regulieren. Das ist auch ein Punkt, den wir ganz sicher bringen würden. Ja, dann natürlich auch, wie gesagt, also wie schon lange wir natürlich weiter verfolgen würden, ist die Versorgung mit Energie. Wir würden auch dort gewisse Vorstellungen haben, was man macht. Wir haben schon konkrete Vorschläge gebracht, die man prüfen wollte. Der Landtag hätte es ja nicht wollen. Wir würden dort dranbleiben. Auch das Personalwachstum in der Verwaltung würden wir kritisch beleuchten. Da sind wir natürlich eher die, die dort auf der Bremse stehen und das Personalwachstum kritisch hinterfragen und das Personal wirklich nur dort einsetzen wollen, wo man tatsächlich auch das braucht.
Ja, sind eh schon einige Punkte.
Liberal, ja, wir haben viel. Die liberalen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft ist schon immer ein grosses Thema von uns. Also da würden wir uns weiter dafür einsetzen.
Wieso? Es klingt jetzt für mich so, als ob wir schon eigentlich parat wären. Wieso geht es denn jetzt noch so lange?
Ja, wir sind natürlich nicht die, die nur sagen, wir wollen liberale Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. Das ist uns zu wenig. Wir wollen konkrete Vorschläge bringen.
Also ein detailliertes Programm. Richtig. Detaillierter als zum Beispiel Grossparteien
haben. Ja, die sind doch meistens bleiben sie sehr allgemein und sagen nicht konkret, was sie machen wollen. Und wir wollen doch einige konkrete Punkte in unser Wahlprogramm schreiben. Und es ist gerne nicht so einfach, die konkreten Punkte auszustellen. Und wir sind zwar schon weit, wir haben einiges. Aber wir denken, die Weihnachten haben wir hinter uns und das neue Jahr steht noch da. Und von dem Sinn her denken wir, wenn wir dann Anfang Januar kommen mit unserem Wahlprogramm, ist das noch früh genug, dass sich die Leute mit dem entsprechend auseinandersetzen können.
Also, dann bleibt es weiterhin spannend bis Anfang Januar. Aber jetzt haben wir schon etwas gehört. Vielen Dank. Jetzt ganz zum Schluss, wenn wir es mit allen machen, bitte ganz kurz noch jeder von Ihnen beten. Warum sollen die Wählerinnen und Wähler DPL wählen, Sie wählen? Erich Hasler, wenn Sie anfangen.
Ja, ich kann damit anfangen. Also ich denke mir eben, DPL steht für eine volksnahe Politik. Sei es jetzt, wenn wir im Landtag sind, würden wir die vertreten, aber auch in der Regierung.
Thomas Rehak?
Ja, also wir präsentieren ein Top-Landtag-Team mit einem sehr breiten, gefächerten Fachwissen. Von der Büri über einen Lehrer bis zum Unternehmer ist alles bei uns vertreten, auch Leute aus der Verwaltung. Und wir sind sehr breit aufgestellt und das ist sehr, sehr eine gute Voraussetzung, um schlussendlich auch Verantwortung zu übernehmen. Und wir stellen uns zur Verfügung, entscheiden muss das Stimmvolk, was sie wollen. Und wenn das Stimmvolk die Politik, die sie jetzt erfahren hat, die letzten 4, 5, 6 Jahre, wo es Demokraten Proletenstag gibt und sie die Politik auch in der Regierung sieht dann nachher muss man einen unbedingten, unveränderten Stimmzettel von den Demokraten Proletenstag in die Wahlurne werfen, damit man die volle Unterstützung bekommt. Herzlichen Dank dafür.
Danke Ihnen beide für das Gespräch. Wir kommen noch zum letzten Song. Es ist globierend, Thomas Rehak. Megawatt, Heimatgefühl. Was hat das mit Ihnen zu tun?
Ja, es geht um die Heimat. Die Heimat ist natürlich dort, wo man daheim ist. Das thematisieren sie ein bisschen. Auch dort, wo die Liebe ist. Und bei uns ist es natürlich so, wir machen viel Politik. Erich Hasler und auch ich sind natürlich ab und zu ein bisschen vielleicht zu wenig daheim. Und kommen dort, und fehlen dort auch. Wir spüren es auch. Und das ist so ein bisschen ein Zeichen auch unsere Liebsten daheim, dass wir mit ihnen stark verbunden sind.
Mit dem schönen Satz beschließen wir unser heutiges Sonntagsgespräch. Zu Gast gesehen sind der Thomas Rehak und der Erich Hasler von der Demokraten Pro Liechtenstein, wo beide für den Landtag und für ein Amt in der Regierung zur Verfügung stehen für die Landtagswahlen 2025. Danke Ihnen beiden nochmal für das Gespräch und alles Gute dem für die Wahlen am 9. Februar.
Vielen Dank und den Zuhörern guten Rutsch ins neue Jahr.
Ebenfalls dem Dank schließe ich mich an und allen alles Gute fürs folgende Jahr. Dankeschön.
Petra Matt bedankt sich bei Ihnen daheim für Ihr Interesse, wünscht ebenfalls alles Gute, einen guten Rutsch und noch einen schönen Sonntagnachmittag. Wir hören uns. Auf Wiederhören miteinander.
Wie dir eine so ein Heimatgefühl, so ein Gefühl, wie ich noch keiner gespürt, weil ich mich noch nie so frei gefühlt. So wie bei dir. Irgendetwas gefällt in meinem Leben bis jetzt. Ich hab gesucht ohne gesucht, ohne zu wissen, was ist. Irgendetwas gefällt in meinem Leben bis jetzt. Bis jetzt. Irgendetwas passiert, wenn ich noch bei dir bin. Weiß nicht, wie man dem sagt, wo du gemacht hast mit mir. Irgendetwas ist anders, anders als ohne dich. Bei dir habe ich so ein Heimatgefühl, so ein Gefühl.
schreiben, was grad so passiert in mir hin. Irgendetwas ist anders, denn wenn wir zusammen sind, bei dir habe ich so ein Heimatgefühl, so ein Gefühl, wie ich noch keins habe gespürt, weil ich mich noch nie daheim habe gefühlt, so wie bei dir. Bis jetzt, bis jetzt. Bei dir hab ich so ein Heimatgefühl, so ein Gefühl, wie ich noch keins hab gespürt, weil ich mich noch nie daheim hab gefühlt, so wie bei dir. Bei dir hab ich so ein Heimatgefühl, so versteht mich noch keins berührt, weil ich mich noch nie so frei.
Radio Liechtenstein. Sonntag. Jeden Sonntag ab 11 Uhr. Mit Wiederholung um 8 Uhr abends.